Medienlos.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin, heute Outdoor.
Und Urlaubssendung.
Urlaubssendung, die Urlaubssendung, und zwar mit dem Thema Corona und Reisen, / Urlaub.
Oder zu Hause bleiben.
Oder zu Hause bleiben.
So wie wir momentan.
Ja, das ist ja eine Frage, wie man den Urlaub verbringt. Wir sitzen hier so schön im Garten. Wird man vielleicht kriegen wir auch so ein bisschen Atmosphäre in die Aufnahme. Finde ich eigentlich sehr schön. Wir sitzen in der Sonne, haben ein gutes Getränk. Uns geht's gut. Die Temperaturen sind milde. Mhm. Ja, und wir fühlen uns wohl. Und trotz allem fangen wir so ein Thema an, damit das Wohlfühlen auch mal aufhört. Mhm. Ja, wir haben Corona-Zeiten. Ich mag dieses Wort nicht mehr hören. Corona-Zeiten. Also in Zeiten von Corona. Ich höre das so als Satzanfang ständig.
Ja.
Nervt mich.
Oder wegen Corona. Wegen Corona.
Ja.
Ja. Jede Telefon-Hotline, die du anrufst, wegen Corona sind unsere Öffnungszeiten oder unsere telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt.
Ja, trotzdem haben wir diese Zeiten und in diesen Zeiten hat es eine Menge Folgen gegeben. Unter anderem, ich muss gleich mal sagen, wir haben hier so eine Art Zweiteiler vor. Heute ist die große Sendung Corona und Urlaub, /Reisen oder /Reisen, /Urlaub, was auch immer. Und wir werden noch eine weitere Folge davon machen und das wird sein Corona und Sport, /Freizeit. Da, das wird die nächste Folge werden, weil sich ja doch dadurch viel verändert hat. Ganz kurz am Anfang, also die Reiseindustrie ist, glaube ich, mit der Gastronomie die betroffenste Branche, die es gibt. Ich habe noch ein paar andere rausgesucht, wo ich gar nicht wusste, dass das so arg ist. Die IHK, um es mal als Einleitung zu bringen, die Industrie- und Handelskammer, hat 10.000 Unternehmen befragt hinsichtlich Umsatzeinbußen. Und dann hat man als stärkste Betroffene herausgefunden, dass die Reiseindustrie mit 79,8% der Unternehmen im Reisegewerbe, 79,8% haben eine Umsatzeinbuße gemeldet. Mhm. Da frage ich mich, die 20,2% hatten keine Umsatzeinbuße, in welchem Bereich die sind. Aber okay, das jetzt wurde nicht beantwortet, aber trotz allem, man muss sehen, nahe 80% haben eine Umsatzeinbuße. In der Gastronomie reden wir von 95%, was ich mir gut erklären kann.
Teilweise, weil viele sind ja auch dann relativ schnell auch in kleinen Restaurants umgeschwenkt, dass sie wenigstens Sachen mit To-Go angeboten haben.
Ich glaube aber, das tun die aber schon immer. Ich kenne
Ich habe viele kennengelernt, die gesagt haben, also vorher hatten wir noch keinen Lieferservice.
Okay.
Aber irgendwie müssen wir ja.
Also in unserem Restaurant, wenn ich jetzt mal bei mir in der Straße gucke, wir haben natürlich so einen Italiener, eine Pizzeria, die liefert schon immer aus oder schon immer Abholservice und die hat aber auch schon immer gut Gäste. Wenn die jetzt auf diese Masse Gäste verzichtet, dann hat sie natürlich einen Teil Einbuße, weil sie das beides ja sowieso schon immer machen. Andere Branchen, die es auch betraf, überraschenderweise, das hat jetzt keine Reihenfolge, ich sage sie einfach mal ohne Sortierung, Elektronik- und Optikhersteller haben wohl eine starke Einbuße. Die Finanz-
Elektronik, und, warum haben die eine... Ja, starke Einbuße. Die Leute haben doch im
Hersteller.
Internet... Hersteller. Trotzdem haben die Leute doch im Internet gestoppt, was das Zeug hält.
Ja, aber die Herstellung ist ja ein anderes Thema. Ich sag mal, wenn ich an so einem Herstellungsband, wenn ich mir jetzt mal so ein Industrieband vorstelle, ich glaube nicht, dass da bisher so eine Abstände herrschten und dass die darauf eingerichtet waren. Ich glaube, vielleicht müsste schon, man da stark mit irgendwelchen Abständen, weil vielleicht durfte am selben Bereich nur noch eine gewisse Anzahl von Personen stehen, die bisher mehr waren. Ich weiß es nicht.
Wobei aber auch gerade in diesen Bereichen, es ist ja nicht mehr so wie früher, so wie bei als Ford das Model T gebaut hat, dass da Tausende von Arbeitern in einer Werkhalle sind. Wenn du heute bei Mercedes in so eine Produktionshalle gehst, dann sind da 7 Mitarbeiter, die Roboter noch.
Da würde jetzt ein Bekannter von mir einschreiten, aber.
Aber ein bisschen übertrieben. Also, die Leute, die noch nie in so einer Werkshalle denn drin waren, würden sich erschrecken,
wie leer ist,
wie riesengroß diese Halle ist und wie wenig Mitarbeiter da eigentlich
rumhuseln. Und dass da viel auch alleine autonom rumfährt und so.
Genau,
ja. Also jedenfalls die Versicherungs- und Finanzbranche, das kann ich mir vorstellen, weil das ja viel über den Außendienst funktioniert, der Maschinenbau und die Autoindustrie.
Aber die Finanzbranche, Versicherungsbranche natürlich auch, weil jetzt viele Forderungen
auch. Ja. Und die Maschinenbau- und Autoindustrie, gut, die heulen immer, und Chemie und Pharma. Das sind aber nur so Branchen, die ich mal genannt habe.
Aber tut mir leid, Chemie und Pharma, gerade in den Zeiten, wo jetzt Desinfektionsmittel benötigt wird in Massen. Es wird geforscht an irgendwelchen Medikamenten. Also Medikamente werden da trotzdem gebraucht.
Ich hab's auch, ich hab's jetzt blind, das war das, was die IHK herausgefunden hat. Jetzt muss man sagen, die IHK hat gefragt und die Unternehmen haben geantwortet. Und im Heulen, denke ich mal, da ist jedes Unternehmen groß, am Ende hat man immer eine Einbuße.
Trump hätte gesagt, das wären Fake News. Da ist noch reingefallen.
Fake News, you're Fake News. Positiv läuft es hingegen derzeit, wenn man beim Thema Reisen und Urlaub bleibt. Urlaub auf dem Land ist sehr gefragt und Ferienwohnungen laut dem Herrn, wie heißt er denn, einem Reiseverband, dem Herrn Hütte, laut dem Herrn Hütte laufen Ferienwohnungen wie geschnitten Brot, so sein Wortlaut.
Mhm.
Das kann ich mir vorstellen. Wir sind ja auch gerade aus dem Urlaub, wir waren ja an der Mosel, hatten ja auch eine Ferienwohnung, also wir haben quasi auch am Brot geschnitten, um seinen Satz mal aufzugreifen, war sehr schön und wir haben aber auch viel erlebt. Also für den Moselbereich kann ich sagen, wir sind sehr vernünftig, alle.
Mhm.
Weil die Leute sich mit völliger Selbstverständlichkeit beim Laden betreten, eine Maske aufsetzen, da muss wenig zu aufgefordert werden. Die Leute gehen in ein Restaurant rein mit der Maske, nehmen erst am Tisch die Maske ab. Also es ist alles sehr eingespielt. Da muss ich sagen, das hat sich sehr gut...
Musstet ihr überall eure Daten und so hinterlassen?
Ja.
Wurde es überall gemacht? Ja.
Ja.
Weil wir hatten gestern einen Fall, wir waren gestern auch unterwegs und da wurde das dann nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob die es vergessen haben oder...
Ja, wir haben immer so einen Zettel hingelegt bekommen und haben die natürlich ausgefüllt. Noch eine Statistik muss ich mal kurz bringen, die vielleicht ein bisschen zu dem Thema, die Folgen. Also ich sag mal so, dass die Urlaubsindustrie zeitweise zusammengebrochen ist. Zum Glück, muss man jetzt mal sagen, zu einer Zeit, in der Urlaub nicht so super üblich ist. Muss man jetzt mal sagen. Also ich glaube, da wird jetzt die Urlaubsindustrie, wird die Leute, die hier verantwortlich werden, sagen, nein, das ist unsere wichtigste Zeit, das ist ja immer. Aber ich glaube, es war jetzt nicht die Hauptsommerzeit. Die Lockerung kam zum richtigen Moment für einige, glaube ich.
Ja.
Trotzdem hat es Folgen. Das Bruttoinlandsprodukt ist um -2,2% gesunken. Die Kurzarbeit betrifft 7,3 Millionen Menschen in der Spitze, was viel ist. Kurzarbeit. Und wir haben ein Plus an Arbeitslosen von 40.300 Menschen. Jetzt muss man sehen, die Folge, müssen wir kurz mal so einen Abschwenker machen, die Folgen sind immer weitreichender. Wenn so ein Bruttoinlandsprodukt sinkt und wenn so viele Menschen in Kurzarbeit sind, dann zahlen die auch weniger Steuern. Und das ist auch immer für den Gesamtapparat auch immer ein Problem, weil wir quasi, so ein Staat gibt am Anfang des Jahres sein Geld aus, was er dann im Jahr einnimmt.
Ja.
So die Planung. Und das jetzt kommt quasi weniger rein, als man geplant hatte. Obwohl ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, vielleicht bin ich auch sehr blauäugig, ich glaube, so wie sich die Regierung und so wie sich alle Regierungen der Länder in dieser Krise verhalten haben, glaube ich, werden wir relativ gut aus dieser Sache rauskommen, auch finanziell.
Ja.
Weil man war sehr umsichtig, dass diese Sache für die Gastronomie arbeitslosenmäßig Folgen hat. Darüber brauchen wir uns gar keine... Dass Läden über den Bach gehen werden. Also ein Schließen von Einkaufszentren von mehreren Wochen, das hat Folgen.
Kinos.
Komplett zu, bis heute.
Also UCI hat, glaube ich, auch Insolvenz angemeldet.
Ja, naja, guck mal, du hast wochenlang keine Kunden, du hast Riesenseele, du hast Riesentechnik, du hast Mitarbeiter, du hast
Mietkosten
in immenser Höhe, weil diese Dinger lagen ja prominent. Die lagen ja nicht auf dem Land in einer Bretterhütte. Nein, die waren in teuersten Einkaufszentren am zentralsten Ort.
Quadratmetermäßig brauchen sie viel Platz.
Ne? Ja. Also. Deswegen mussten sie sich auch jetzt in einer Neuzeit, in Zeiten von Streaming, sehr schnell entscheiden, Filme wieder rauszunehmen. Weil sie halt volle Kinos brauchen für ihre Kosten.
Ja,
ne? Ja. Nichtsdestotrotz, Urlaub, habt ihr Urlaub gemacht dieses Jahr?
Bisher noch nicht. Also angefangen hat es ja in der Corona-Zeit, wo eigentlich meine Tochter eine Sprachreise hätte machen sollen. Anfang März hat aber schon der Veranstalter selber gesagt, da war noch nicht so groß hier mit Corona-Schließung oder so, Anfang März hieß es, dass es nicht stattfindet und weil zu wenig Anmeldungen generell dort waren.
Mhm.
Und dann wurde uns noch vorgeschlagen, dass meine Tochter im Erwachsenenprogramm mitmachen könnte.
Hm.
Reiseziel war New York. Und wir hatten schon eine Anzahlung von 250 Euro geleistet. Aber wir haben gesagt, nee, also im Erwachsenenprogramm soll unsere minderjährige Tochter da nicht alleine irgendwo durch New York stapfen, ohne Aufsicht, weil das wäre dann auch weggefallen. Das Nachmittagsprogramm, was wir sonst mit Jugendlichen gemacht hätten, sollte wegfallen. Da haben wir gesagt, nee, also da stecken wir sie nicht ins...
Nee.
Sie wollte ja auch andere Jugendliche dadurch kennenlernen. Kontakte knüpfen international. So. Das war ja. Also haben wir da schon gesagt, nee, ist nicht möglich. Dann kam zum E-Mail-Verkehr und haben sie gesagt, okay, sie überweisen uns die Anzahlung zurück.
Ja.
Also das war noch in der zweiten Corona-Woche Anfang. Dann kam der Shutdown hier, der Lockdown.
Mhm.
Und ich habe dann angerufen, ich habe das Geld immer noch nicht bekommen. Ja, wegen Corona. Also das war am 18. März oder so, haben sie sich schon auf Corona bezogen, dass sie das Geld noch nicht überweisen kann. Wo ich mir gesagt habe, Moment mal, also Anfang März war euch das schon klar, da wolltet ihr mir das schon überweisen.
Mhm.
Und jetzt bin ich angeblich auf dem Corona-Stapel gelandet und und wir wurden hingehalten und ist bisher noch nichts rausgekommen. Ein Anwalt kümmert sich gerade drum. Das war wenigstens, also wir sind froh, dass es wenigstens nur dass die Anzahlung von 250 Euro ist und nicht schon die Gesamtkosten.
Problem ist ja, wenn so eine Firma in der Zeit in Insolvenz geht, bist du Anspruchinhaber Nummer 537.
Eben, genau.
Und du kriegst dann irgend so eine Quotierung und dann gibt man dir von deinen 250 Euro 7,37 Euro wieder und dann ist die Sache nämlich abgebügelt.
Du weißt, dass wir damals mit Air Berlin noch fliegen wollten und wir immer noch auf beim Insolvenzverwalter da gemeldet sind. Anderes Thema.
Ja.
Nee, aber wie gesagt, das läuft momentan. In den Sommerferien wären wir jetzt, hätten wir jetzt eigentlich gar nicht so hier uns gegenüber sitzen können normalerweise.
Mhm.
Dann hätten wir vielleicht per Skype oder so das vielleicht aufnehmen können oder sonst
wie. Bin noch gar nicht technisch fit, wollte ich immer mal sehen.
Ja, aber aber auf jeden Fall, wir wären jetzt momentan eigentlich in Kanada, jetzt wahrscheinlich so Richtung Ottawa unterwegs.
Mhm.
Und aber da mussten wir halt auch eine ganze Zeit lang warten, wie die ganzen Bestimmungen sind. Ich habe mir da auch extra so eine App vom Auswärtigen Amt runtergeladen, auch ganz interessant, um sich immer wieder neu zu informieren. Und da kriegt man auch Sicherheitshinweise und so. Das, was man sonst nur für gefährdete Gebiete hat, war jetzt ja in Corona-Zeiten die ganze Zeit ein bestimmendes Thema. Und
obwohl ja da Reisewarnungen mittlerweile in alle Richtungen bestehen, ne? Also
ja, teilweise, aber aus deutscher Sicht dürfte ich ja nach Kanada reisen.
Hm.
Also und das ist ja auch immer dieser Anspruch auf Rückerstattung oder wann haftbar zu machen eventuell, ne?
Ja, die Frage ist, wenn der Reiseveranstalter sagt, ja, Sie können doch.
Genau.
Das Kernrisiko ist ja, also ich glaube, dass das schlimmste Risiko zurzeit bei einer Auslandsreise wäre ja, was ist, wenn ich in dem Land bin und dort ein Lockdown veranlasst wird? Also ich sitze in Kanada, in Ottawa und in meinem Bezirk plötzlich veranlassen die einen Lockdown. Dann sitze ich da mittendrin, habe eine unfreiwillige 14-tägige Verlängerung meines Urlaubs und habe vielleicht auch Probleme mit meinem Arbeitgeber.
Also oder die Bundesregierung hat ja jetzt auch schon gesagt, nachdem sie ja die große Rückholaktion zu den Osterferien, ist jetzt tabu.
Ja.
Also wer jetzt sozusagen sich auf den Weg macht und
hat ein Risiko,
ist auf eigenes Risiko.
Das muss man dazu sagen. Die Frage ist, was steht einem höher? Und ich kann diese Argumentation der Regierung ein Stück weit verstehen. Ein Stück weit ist so ein blöder, ist immer so ein schöner Floskel, aber ich kann es ein bisschen verstehen, weil die Leute begeben sich dann wissentlich in ein Risiko.
Genau.
Ne? Und das ist schon klar.
Wer das so im März gemacht hat, da war das noch nicht
unklar,
so aber abzusehen. Und wer meinetwegen schon im Februar losgeflogen ist und eigentlich im März zurück wollte und dann nichts ging mehr. Mhm. Gut, dass man da Hilfe bekommt, finde ich, das
völlig
ist ja ein Sozialstaat.
Da wusste ja auch keiner, was einen erwartet. Ich meine, das wie jetzt, wie es mir manchmal meiner Arbeit geht, wenn Leute in einer Schlange stehen und keinen Abstand halten, wo ich dann immer bei mir denke, echt, das muss ich jetzt nach 14 Wochen noch erklären, dass man Abstand hält. Das spielen wir seit 14 Wochen, dieses Spiel. Und jetzt sollte es jeder begriffen haben.
Aber nochmal mit der Reise jetzt, also unsere Erfahrung, die wir auch damit jetzt gemacht haben, mit Buchungsservice und.
Mhm.
Weil wir haben selbstständig unsere Reise gebucht, keine Pauschalreise.
Mhm.
Das verstehe ich im deutschen Recht halt auch nicht, dass Pauschalreisen so abgesichert sind. Aber wenn du meinetwegen mit einer renommierten Airline fliegst und mit renommierten Hotels sozusagen Sachen buchst, dann bist du nicht abgesichert, wenn da irgendwas schief geht. Ja? Also finde ich etwas fragwürdig.
Ich bin jetzt, da wäre jetzt ganz schwierig, es gibt im deutschen Recht, im BGB, Juristen werden mich jetzt gerade steinigen. Es gibt einen Werkvertrag und einen sogenannten Werklieferungsvertrag. Und Werk steht da im Sinne für Gewerk. Ein Werksvertrag bildet meistens wirklich ein dingliches, und ein Werklieferungsvertrag kann auch eine Dienstleistung sein. Und hierbei ist es so, dass der über eine Pauschalreise, da bietet dir ein Anbieter ja fix ein Paket an, wo er sagt, ich gebe dir den Flug, die Unterkunft, die Rückreise. Und das ist ja eine Zusammenfassung von Dienstleistungen. Du hast ja quasi jetzt drei Verträge, oder du hast ja eine Hinreise, eine Unterkunft, eine Rückreise. Du hast quasi drei Verträge mit drei verschiedenen Menschen geschlossen. Dass das in einer rechtlichen Betrachtung, nicht jetzt in einer menschlichen, sondern einfach nur in einer juristischen Betrachtung was anderes ist, kann ich aus juristischer Sicht verstehen, ist aber für den Nutzer leider sehr sinnlos.
Aber guck mal, damals, als wir gebucht hatten, haben wir auch gedacht, Mensch, wir buchen direkt bei Air Berlin. Da sind wir sicher, weil wir direkt mit der Airline buchen. Und nicht durch über irgendwelche...
Thomas Cook hatten wir auch das Thema. Ja, was nützt die Pauschalreise, wenn der Typ dahinter pleite geht?
Oder wenn ich jetzt hier beim Reisebüro vor Ort und wenn das Reisebüro hier vor Ort pleite ist und meinen einzelnen gebuchten Flug nicht bezahlt hat, dann stehe ich da.
Ja.
Also, weil dann ist der Flug nämlich nicht gebucht.
Ja.
Und wenn es keine Pauschalreise war, dann nutzt es mir auch nicht, dass ich die örtlichen Betriebe hier unterstützt habe, dann bin ich auch derjenige, der in der Haftung steht. Aber unsere Erfahrungen waren jetzt halt auch folgende. Wir mussten eine Weile lang warten, bis bestimmte Regularien sozusagen feststanden. Mhm. Zum Beispiel, dass auch Kanada gesagt hat, dass die Einreise nicht erlaubt ist. Mhm. Und das war erst eine ganze Zeit lang nur bis zum 30.06.
Und die haben es nochmal erweitert.
Dann haben sie es dann erweitert. Und danach habe ich dann auch angerufen bei Air Canada. Mhm. Air Canada hat mir drei Sachen vorgeschlagen. War eine ganz nette Mitarbeiterin. Wie gesagt, die erste Möglichkeit ist, wir könnten den Flug stilllegen und sozusagen, er wäre dann 2 Jahre lang gültig und wir könnten jederzeit den sozusagen wieder nutzen.
Ja, das der Punkt ist, um da einzuhaken, Sabrina hatte so einen Flug, wo sie nach Köln wollte und das ging nicht. Und dann hat die Airline auch gesagt, ja, sie können quasi so oft umbuchen, wie sie wollen. Und dann hat Sabrina immer an die Daten herangebucht. Mhm. Und dann hat sie einmal so eine Wochenfrist überschritten und dann war der verfallen. Da war das Geld weg.
Okay.
Da haben die also so dieses Spiel gespielt, na, vielleicht vergessen die Leute dann mal. Ja. Sie hätte also quasi alle paar Wochen blind irgendwo hinbuchen müssen, damit das nicht verfällt.
Ja.
So. Und dieses Spielchen.
Diese Möglichkeit hatte sie mir angeboten. Die zweite Möglichkeit wäre das, was bei uns, was in Deutschland häufig so als eine Art Gutschein,
so eine Art Reisegutschein
genannt wird, wäre in deren Fall nicht personengebunden gewesen, sogar, wäre auch nicht streckengebunden gewesen. Sie sagten mir auch, na, wenn sie nächstes Jahr lieber nach Los Angeles wollen, dann hätten sie den Gutschein dafür nutzen können. Aber sie hätten mir auch klipp und klar gesagt, wenn sie jetzt nächstes Jahr doch nach, genauso wieder nach Toronto die gleiche Flugstrecke haben wollten, wäre das eventuell die ungünstigere Variante, weil die Fluggesellschaften werden natürlich jetzt die Ticketpreise erhöhen, müssen ja irgendwie wieder ein bisschen gesunden. Mhm. Und damit würde ich wahrscheinlich schlechter kommen als mit der ersten Variante, wenn es wirklich die Strecke sein soll. Und dann sagte sie mir, und das war dann, da ging dann mein Herz auf, meinst du, so seit 4 Tagen haben wir jetzt die Möglichkeit, wir können es auch stornieren. Habe ich gesagt, ja, aber wir haben ja den billigsten Tarif genommen, nicht den Super Flex mit kostenloser Stornierung, Umbuchung, bla bla bla. Meinst du, nee, ist vollkommen egal. Wir haben jetzt von Air Canada die Berechnung, auch ihr Ticket kann kostenlos storniert werden. Und ich so, na, dann machen wir das. Ne? Und was war? Ich hatte an einem Montag angerufen. Am Dienstag war das Geld auf dem Kreditkartenkonto drauf. Muss ich echt mal sagen, war ich echt überrascht. Bei Expedia hatte ich auch, hatten wir Hotels gebucht. Hm. Konnten wir auch problemlos dann stornieren, obwohl es bei manchen Hotels auch nicht drin stand oder bei Expedia, dass es da kostenlos stornierbar war. Aber da muss man sich dann halt mal ein bisschen auch auf den Seiten der Originalhotels umgucken. Da war es bei uns nämlich der Fall, dass die Hotels auf ihrer eigenen Seite gesagt haben, es ist eine kostenlose Stornierung möglich und sie haben auch die Reiseveranstalter, und da stand dann auch Expedia explizit so drin, darauf hingewiesen und angewiesen, dass es kostenlos stornierbar ist alles. Hm. Und das hat Expedia auch eins zu eins übernommen und das konnten wir auch.
Das ist ja eine positive Lösung. Wir haben auch bei uns, obwohl es nur eine innerdeutsche Reise war, wir haben wir sind ja mit dem Auto hingefahren an die Mosel, das war ja nicht das Problem. Wir hatten aber trotzdem Kontakt mit der Vermieterin der Ferienwohnung und haben immer gefragt, alles noch beim Alten, können wir oder gibt es irgendwelche Einschränkungen auch ihrerseits? Weil es kann ja auch einfach mal sein, dass der Veranstalter sagt, mir ist das Risiko zu hoch, ich möchte das jetzt alles oder wie auch immer, obwohl das bei einer Ferienwohnung sehr überschaubar ist. Trotzdem hielten wir den Kontakt. Aber sie war sich auch eine Zeit lang unsicher. Wir haben auch eine kontaktlose Phase gehabt, wo wir dann dachten, na, müssen wir das stornieren, können wir vielleicht nicht darunter. Also war schon eine unsichere Zeit für den Sommerurlaub. Ich will mal auf eine andere, wir kommen gleich noch in die Thematik, später Reisen in die USA, das ist unser Schlusslauf, da kannst du ja viel zu sagen. Mhm. Aber ich will mal einen Einschub machen, der in die Sache Reisen und Corona geht. Eine Branche ist betroffen, die schon vorher unter Feuer stand, um es mal nett zu sagen, aus anderen Gründen, und jetzt aber quasi einen ganz schönen Stoß bekommen hat, das ist die Kreuzfahrtbranche. Mhm. Corona hat dafür gesorgt, dass viele Schiffe nicht auslaufen konnten. Obwohl Hotels ja, sage ich mal, diese Beschränkungen, die es gibt, verhältnismäßig gut einhalten können, weil Menschen haben ein eigenes Zimmer, die Begegnung kann man steuern, man könnte Frühstücksräume mit Zeit, also die haben Möglichkeiten. Ich sage mal, ein Kreuzfahrtschiff ist am Ende ein schwimmendes Hotel.
Ja.
Ne, also man müsste sehen.
Große Quarantänestation quasi.
Ja, noch viel schlimmer. Es gab einen Vorfall auf der sogenannten Diamond Princess. Die Diamond Princess ist ein unter US-Flagge fahrendes Kreuzfahrtschiff, hat bekannt geworden durch einen Vorfall. Es gab nachher auf diesem Schiff, das Ding trieb dann, durfte da nicht einlaufen und blieb dann eine ganze Weile unter Quarantäne, wurde von außen versorgt, hatte am Ende 700 Infizierte und 10 Tote. Das heißt, also jeder Vierte war dann da, aber die haben so 2400, sowas, aber naja. Jedenfalls war da nachher eine ganze Menge infiziert. Man muss sehen, wenn so etwas passiert und eine Reisebranche kippt ab, diese ganzen Reiseunternehmer sind an der Börse. Und der Kursverfall dieser Kreuzfahrtunternehmen, man muss dazu wissen, über 50% aller Kreuzfahrtteilnehmer auf dieser Welt sind US-Amerikaner. Okay. Wusste ich auch nicht, das ist eine Zahl, die steht so einigermaßen fest. Bei uns hat sich das gesteigert.
Die haben schon mega viel da vor der Küste Floridas und so, alles was.
Ja, die haben auch
viel Küste, ne?
Ja, die haben aber auch erst, die haben natürlich das schon länger, was wir hier anfangen. Wir haben auch Bekannte, die schon öfter einfach mal so eine Woche mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs waren. Also die irgendwo an so ein Kreuzfahrtschiff ranfliegen, an Genua oder sowas, dann für 300 Euro eine Woche durch die Gegend geschippert werden, kaufen sich noch ein Getränkepaket und werden sozusagen eine Woche lang jeden Tag woanders abgesetzt, können Landgang machen, haben auf dem Schiff natürlich ein riesen Entertainment, was mittlerweile Ambach ist. Also Tatsache ist aber, die sind alle an der Börse notiert und der Preisverfall an der Börse von einigen Unternehmen bewegte sich im Rahmen von 65-75%. Da geht es um Milliarden. Und wenn man sich mal klar macht, ich meine, gut, die Kreuzfahrtbranche ist auch keine Wohltäterorganisation, da werden auch viele Menschen aus armen Ländern beschäftigt und so weiter. Aber letztendlich, es geht da auch um Arbeitsplätze und da wird ganz schön was passieren.
Ja, auch wenn es die aus armen Ländern sind und wenn sie schlecht bezahlt sind für deren Verhältnisse, ist es trotzdem ein
Job. Überleben.
Trotzdem ist es Überleben.
Genau. Weil genau.
Die arbeiten da teilweise, damit sie zu Hause die ganze Familie, ein halbes Dorf manchmal dann auch unterstützen können.
Das und was hinzukam, die Kreuzfahrtbranche war gar nicht darauf eingestellt, die war eine Wachstumsbranche. Wir haben uns von die Kreuzfahrtbranche in Deutschland zum Beispiel hat sich verändert von 2009 bis 2019. In 10 Jahren ist man von 17,8 Millionen Fahrern auf fast 30 Millionen Kreuzfahrtreisende gekommen. Also nahezu eine Verdopplung der Reisenden. Man hatte dieses Jahr mit 32 Millionen, man hatte so, und Dementsprechend, wenn man so viele Menschen im Wachstum bewegt, dann hat man natürlich auch Schiffe angeschafft, Kapazitäten geschaffen. Man hat mit allem so, und das ist jetzt natürlich komplett zusammengebrochen.
Dabei fällt mir ein, habe ich ganz verdrängt, in den Osterferien wollten meine Frau, wenn meine Tochter damals in New York gewesen wäre, unseren 20. Hochzeitstag eigentlich in Papenburg feiern. Bei der Meyerwerft und mit Schiffs, Kreuzfahrt, Schiffsbesichtigung und sowas alles.
Schiff liegt
das,
da.
Das passt jetzt.
Ja, Schiff liegt da, kannst rauf, kannst du besichtigen, fährt bloß nicht raus. Aber fährt dir nicht weg.
Aber das boomt da halt auch. Ne? Also die haben da volle Auftragsbücher, wann welche Schiffe da ausgeliefert werden müssen.
Ja, diese und die Kreuzfahrtbranche hat sich aber jetzt entschlossen, aus Rücksicht, aus geschäftlicher Sicht könnte ich es nicht teilen, das muss Rücksicht sein. Sie haben freiwillig verzichtet bis 15.09. auf Veranstaltungen, also auf Reiseveranstaltungen. Mhm. Das ist für die sicher ein harter Schritt, aber da sieht man diese schwersten Einschnitte, die das Ganze treibt. Jetzt muss man dazu sagen, diese Branche war eh unter Feuer aus Umweltgründen. Muss man jetzt auch mal sagen, dass die eh schon ihr Rufproblem hatten. Mhm. Das ist jetzt noch das ist fast wie ein Sargnagel eigentlich für diese, die können eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sowas überleben kann. Weil diese Kosten, die man da vor sich herschwellt, ist ja eine Riesenvariante, so ein Schiff zu bewegen. Das ist ja alles nicht ganz ohne. Ja, also ob da viel dieser Herr Dieter Hütte von der Tourismusmarketing Brandenburg, der sagte, wir werden erst Ende des Jahres wissen, wer die Krise überlebt. Mhm. Und ich glaube, für die Tourismusbranche geht es da wirklich da viel ums Überleben. Ich glaube nicht Ferienwohnungvermieter. Ich glaube, die haben Haus, sie haben das Haus haben die so oder so.
Aber so ein Kreuzfahrtschiff, wenn es rumsteht, bringt es nicht nur nichts ein, sondern
es kostet
trotzdem.
Ja, dieses Ding wird ja nicht wartungsfrei, nur weil es rumsteht. Also ja, dementsprechend werden wir sehen, wer da überhaupt noch überlebt. Ich muss da mal einen kurzen Einschub bringen. Also wenn 50% aller Kreuzfahrtreisenden US-Amerikaner sind, dann tut Donald der Große aber gerade alles, dass da demnächst nicht mehr viele von übrig sind.
Also das ist eine Katastrophe, was da...
Aber stellen wir nochmal ganz kurz zurück, weil, wie gesagt, ist Schlussthema. Wir werden nochmal auf die USA kommen. Ich bin da sehr... Ja, ich habe da diverse Meinungen zu. Im Handelsblatt vom 30.06. diesen Jahres war getitelt: Deutschland bleibt zu Hause, Tourismus droht massiver Einbruch. Wir haben es jetzt schon besprochen, warum. Die Frage ist, man kann ja nicht, egal was die Tourismusbranche macht, man kann ja nicht mehr Urlaub machen. Verstehst du? Also der Weg aus der Talsohle ist ja nicht, man kann ja nicht mehr Urlaub produzieren, das geht ja gar nicht.
Nee.
Also die Frage ist, jetzt muss ich dazu sagen, von meiner Arbeit, von meiner Kollegin, der Bruder ist in der Landwirtschaft.
Ja.
Und bin jetzt gar nicht sicher, ob die Einbußen hatten durch Corona. Aber Tatsache ist eins, als diese ganze Corona-Geschichte losging und die ganzen Branchen anfingen so ein bisschen zu jammern, sagte er, nicht ganz zu Unrecht, naja, aber als Selbstständiger muss man eine Durchstrecke überleben können.
Ja, also, das hatten wir, glaube ich, auch in unserem letzten Thema.
Genau. Also ich glaube, ich habe sogar dasselbe Beispiel gebracht. Ich glaube, ich habe sogar dasselbe Zitat gebracht. Ich bringe es gerne nochmal. Weil die Tatsache ist eins, die Heulerei, also Heulerei will ich gar nicht sagen, die haben berechtigte Sorgen. Mhm. Aber es ist natürlich so, man kann nicht am ersten Tag der Krise nach Ausgleich rufen.
Ja.
Das ist komisch. Und das auch, also, und jetzt ist plötzlich auch jede Hilfemaßnahme zu wenig. Nichtsdestotrotz, Tourismus hatte Einschnitte. Darüber sind wir uns klar. Ja. Und die waren immens. Und man muss sagen, auch auf jeder Seite immens, denn das, was dort nicht an Umsatz gemacht wird, erzeugt keine Umsatzsteuer, erzeugt weniger Einnahmen im Staat und. Ja. Also die Folge, die ist schon sehr weitreichend.
Und manche Sachen sind halt für den Einzelnen eventuell zwar Verluste, aber manche Sachen verschieben sich halt auch.
Genau.
Das betrifft dann halt den einen, aber woanders wird es auf einmal mehr. Mal ganz plakativ einfach nur gesagt, okay, wir sind jetzt hier zu Hause geblieben, sind jetzt nicht irgendwo anders hingefahren. Der Tourismus hat damit zwar gelitten, aber so ein Klopapierhersteller Der muss die Sachen halt, die Klopapierrollen nur ein bisschen woanders hinschieben, weil nur dadurch, dass man irgendwo verreist, macht man nicht größere Haufen.
Wer weiß. Ich weiß es nicht.
Da verbraucht mehr oder so.
Da also, werden wir nochmal eine Studie zu machen. Aber die Tatsache ist eins, Klopapier, schönes Thema, aber war übrigens nicht nur ein deutsches Thema. Es war anders auch so gegangen.
Ja,
der Punkt war, diese Branchen, natürlich, auf der einen Seite, du sagst, es verschiebt sich, natürlich, verreist wurde nicht. Dafür wird Amazon Prime eine Umsatzsteigerung erreicht haben oder die meisten Supermärkte durch die Horterei.
Amazon hat Leute eingestellt, damit ausgeliefert wird.
Was ja, die Leute haben sich von außen versorgt. Das, was ja auch die Frage ist, ja, wo es hinführt, aber das wäre ein anderes Thema. Kommen wir in der Frankfurter Rundschau berichtete man am 30.06., soweit ich weiß, über Reisen in die USA. Und über die Frage, wann wird es denn wieder möglich sein? Also, soweit ich weiß, ist bis 15.09. auch das alles erstmal ausgesetzt. Da passiert erstmal gar nichts. Ich glaube, auch das ist ein sehr euphemistisches Datum. Also sehr, sehr positiv
errechnet. Ich habe mir heute wieder, wenn man da auf die Seite von der CDC geht, also die Unterministerium sozusagen.
Wir sind in Atlanta, ne?
Ja.
CDC?
Aber Onkel Donald, der verflucht die jetzt ja auch schon immer, weil die immer nur böse Sachen berichten, ne? Aber
wieso rücken sie seine Haarfarbe nicht mehr raus? Oder? Nee, er war letztens grau, hast du gesehen?
Aber er hat letztens irgendwie auch irgendwas gesagt mit seinen, man müsste sich auch einfach ein bisschen mehr öfter waschen und auch ein bisschen mehr öfter die Haare waschen und dann ist man halt auch sauberer und ist hygienischer und also er hätte ganz tolles Haar.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, aber die ganzen Statistiken, also es ist eine interessante Seite von der CDC, da kann man sich auch nach Bundesstaat natürlich alles auflisten, die Todesfälle, die infizierten Fälle und wie auch immer. Und aber auch, wie viel getestet wurde. Das ist sehr interessant, weil klar, also Kalifornien und Florida sind momentan die Hotspots mit Zahlen, mit Positivzahlen, also positiv getesteten leider, ne? Nicht, das sind natürlich nur Negativschlagzeilen. Aber wenn man auch anguckt, wie viele getestet wurden in den Bundesstaaten, dann ist das auch viel, viel mehr als in manchen anderen Bundesstaaten. Also in der Hinsicht hat Donald Trump recht, wer viel testet, kriegt auch viele Ergebnisse. Und nicht alle sind immer die man gerne haben möchte. Aber man filtert natürlich auch die raus, die dann halt wirklich positiv getestet werden. Und wer viel testet, bekommt viele Ergebnisse.
Er hat sicher recht, aber es kann keine Gegenmaßnahme sein, zu sagen, bring the testings down.
Nee.
Keine Strategie sein, eines normal denkenden Menschen zu sagen, naja, wir wollen bessere Zahlen, wir verringern einfach die Tests. Die Tests, also das ist ja wirklich das Dümmste, was ich an. Also Tatsache Nummer eins. Selbst die USA, und es gibt Landstriche in den USA, gerade Florida, oder es gibt ja diverse Sachen, die leben ja da auch von einem Tourismus.
Gerade Florida.
So. Und dieser Präsident hat anscheinend null Interesse, obwohl er sonst immer geschäftlich denkt anscheinend, wie meinen Mensch, der angeblich Hotels betreibt, die er nicht betreibt, sondern die Trump Organization und die, also da muss man auch ganz vorsichtig sein. Meine Theorie ist ja, naja, egal. Also jedenfalls dieser Präsident sorgt da, hat anscheinend null Interesse daran, dass es jemals außer inländischen Tourismus wieder Tourismus in seinem Land gibt. Es kann doch nicht sein, dass die Neuinfektionen von 75.000 haben an einem Tag, und er das als völlig normal erachtet, er beim 4. Juli die Halbnackten am Strand rumspringen lässt, ohne jegliche Abstandsregelung, er bei seinen Wahlkampfauftritten volle Häuser erzeugen möchte, wo keine Masken getragen werden und sich dann aber sagen, ja, bring the testings down. Also diese, da will mir die komplette Strategie nicht in den Kopf, was dieser Mann fährt. Und also ich glaube ja bis heute, dass er die Worte Tourismus und Terrorismus stetig verwechselt.
Ja, also.
Weil ich glaube, nur so kann man sich das erklären, dass er so dagegen ist.
Also,
ich kann mich nicht erinnern, wann es mal eine Reisewarnung in die USA gab vom Auswärtigen Amt. Gab's das jemals?
Nein.
Man muss sich mal klar machen, dieses hochentwickelte Land steht als eine Reisewarnung. Man soll da nicht hinreisen. Hm. Also ich verstehe das in Südafrika, da wird man abgeknallt, wenn man auf dem Flughafen steht. Oder also ich verstehe gewisse Sachen, aber die USA.
Ja, ja. Also, aber ich meine, Amerika ist ein hochentwickeltes Land und die haben Probleme mit den Betten, mit den hier die Beatmungsgeräte und.
Ja. Ja, die lassen ja mittlerweile Autohersteller Beatmungsgeräte herstellen, damit überhaupt noch was passiert. Obwohl ich glaube, anscheinend ist ein Beatmungsgerät für den US-Amerikaner wirklich nur ein Kompressor, womit er seine Reifen aufpumpt. Also ich weiß noch nicht genau, ob die das überblicken, was das für eine Technik ist. Naja.
Ja, aber so wie du sagtest, also die Tourismusbranche da in Amerika, Florida. Ich habe mir vorhin auch mal rausgesucht. Ich finde, nochmal ein bisschen zurück, ich finde es momentan auch sehr kritisch, wie die ganzen Bundesstaaten da erstmal mit der ganzen Sache umgehen, mit Reopening oder nicht Reopening. Ja. Einige haben schon eröffnet und haben dann gemerkt, oh, das war eine ganz blöde Idee und rudern schon wieder vom Reopening zum Reclosure, sozusagen Re-Lockdown zurück. Ne?
Ja.
Einige Bundesstaaten sind genauso beratungsresistent wie der Präsident.
Ja.
Und
obwohl man
guck halt auch gerne so CNN und so zum Beispiel. Da schießen sie sich, also CNN macht noch eine relativ neutrale Berichterstattung, so auch zum Beispiel über Disney, weil Disney jetzt da die Freizeitparks wieder eröffnet hat. Die haben eine ganze Menge da auch investiert, habe ich mir auch im Internet angeguckt, Beiträge gesehen. Disney ist da relativ schnell, das haben wir damals auch festgestellt, als wir 9/11 kurz danach dort waren. Auf einmal waren Sicherheitsschleusen aufgebaut, was vorher nicht war. Die reagieren da sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent bei Disney.
Also normalerweise reist ihr nur in dieses Land, wenn da eine Krise ist.
Ja.
Dass ihr diesem Land diesmal so ferngeblieben seid, außerhalb der Krise,
aber,
ist ja erstaunlich.
Aber Disney hatte das Disney World in Florida hat 1971 eröffnet. Seitdem gab es zig Hurricanes, die da schwer rübergezogen sind. Liegt relativ zentral, ist nicht ganz so stark betroffen wie die Küstengebiete. Also, aber jedes Jahr ist Hurricane-Saison. Und Disney, wenn man so nachguckt, hat so 5 Tage in diesen fast 50 Jahren, 5 Tage geschlossen gehabt. Die haben normalerweise 365 oder im Schaltjahr 366 Tage im Jahr geöffnet. Und da gibt es kein Wochenende, was geschlossen ist oder dass der Park mal so für 2 Wochen geschlossen wird zur Renovierung. Nein, das wird immer alles im laufenden Betrieb quasi gemacht.
Nicht mal am 4. Juli? Das ist jetzt mal eine komische Frage, weil ja da ihre Netze.
Da ist.
Ach, also Veranstaltung wahrscheinlich, ne?
Da ist mega Feuerwerk. Also, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn es wieder alles nur normal läuft. Also, ein Feuerwerk. Disney ist einer der größten Dynamit-Sprengstoff-Einkäufer in Amerika. Jeden Tag mega Feuerwerk und zum 4th of July und am 3. Juli, da machen sie schon mal so ein kleines Pre-Opening. Ist noch mal, da machen sie noch mal was on top drauf. Aber wie gesagt, die haben überall Hand Sanitizer, also Handdesinfektionsmittel. Es wird Fieber gemessen, wenn man jetzt da reinkommt. Es wird werden nicht alle Sitzplätze belegt, sozusagen bei den Achterbahnen.
Gut, also wollen wir mal ehrlich sein, sie haben die Maßnahmen ergriffen, die wir eigentlich seit 12 Wochen ergreifen.
Ja, aber sie werden jetzt teilweise kritisiert, weil sie jetzt schon aufmachen. Wobei, ich habe dann mal nachgeguckt, so in Orlando ist ja Freizeitparks ohne Ende. Legoland in der Nähe von Orlando hat schon am 1.6. aufgemacht. Universal am 5.6. SeaWorld, Busch Gardens 11.6. Und 4 Wochen später erst, also jetzt am 11.7. hat Disney damit angefangen. Die anderen werden gar nicht groß erwähnt dabei.
Ja, wir hatten, also da bleibe ich ja beim Thema. Es ist natürlich eine Frage, wer hält die mediale Macht und wer sorgt für welche Nachrichten. Und
da ist leider immer so ein Thema, leider in den Medien ist klar, wer den Ball hat, wird angegriffen. Also da wird Disney natürlich sich mehr Gegenwehr gefallen lassen müssen als andere, weil sie halt da, gehe ich von einer gewissen Marktführerschaft einfach mal aus.
Logisch.
Tatsache eins, die Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, gut, da sind Maßnahmen, die hier jedes Restaurant schon ergreifen musste, die ganz viele Läden ergreifen mussten. Man ist bei Kinos noch nicht so ganz bei uns da drauf. Ich weiß auch nicht, warum das Problem beim Kino anscheinend so groß ist. Die Sache ist, die ergreifen jetzt halt Maßnahmen, die wir schon relativ lange fahren. Mhm. Und wenn sie landesweit gefahren hätten, wären sie auch besser mit dieser ganzen Geschichte durchgekommen. Ich habe einen Bekannten, der aus den USA ist, und wir kamen auf dieses Thema, auf welches Thema sollte man sonst kommen, lustigerweise beim Grillen so. Und er sagte, naja, dem US-Amerikaner kannst du das nicht begreifbar machen. Es ist halt eine gewisse Form von Freiheit und so eine Einschränkung wie eine Maskenpflicht oder so, die wäre da nicht durchsetzbar. Das sagte der aber auch so im vollen Brustton der Überzeugung. Das war jetzt nicht so, nee, das lässt sich nicht durchsetzen. Nein, das meinte der ernst. Und da habe ich gesagt, ja, aber Freiheit über Vernunft. Mhm. Wo ist da die also mir erschloss sich das nicht, wie man mit seinem eigenen Leben so umgehen kann für ein Wort wie Freiheit.
Ja, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, ja, so ein paar Kollateralschäden gibt's halt immer, ne? So,
wenn, ja, aber so, die sind doch sehr großflächig momentan.
Ja, klar, also, aber das ist halt häufig so dieses Argument, ja, Kollateralschäden hat man dann halt, muss man in Kauf nehmen. Nee, ja. Muss man meiner Meinung nach nicht, aber...
Die Sache ist, wenn es B-Lösungen gibt, also ich will ja gar nicht sagen, dass mich das immer erfreut momentan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Corona-Geschichte, in Zeiten von Corona und so, wie wir es immer sagen, wie jeder dritte Satz beginnt, die ist mir ehrlich gesagt auch langsam nervig, gebe ich zu. Und auch die Einschränkungen nerven mich. Aber am Ende will ich weder mit meinem Leben noch mit meiner Gesundheit noch mit irgendwas spielen. Obwohl ich glaube, ich mit meinen lustigen 47 Jahren, ich komme vielleicht noch ganz gut durch.
Ja, aber weißt du, ich bin doch auch froh. Ich bin momentan absolut froh, dass wir in Deutschland leben.
Ja.
Dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Halleluja.
Dass die Vormaßnahmen auch so waren, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Ja. Also man hat gar nicht das Spiel gespielt, kriegen wir möglichst alle Betten voll. Ja. Das Spiel hat man gar nicht gerissen.
Und wir haben hier in Berlin ein Krankenhaus, was wir extra gebaut haben, was noch nicht einen Handschlag dafür tun musste.
Na, ein Glück.
Ne? Ein Glück, aber besser haben als brauchen. Ne?
Ja, das ist so. Ne?
Ja. Und ich habe mich auch letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist Ärztin. Habe ich auch nochmal gefragt, was meinst du denn, wo liegt denn der Unterschied? Warum kommen wir denn in Deutschland so gut damit klar? Und da sagte sie auch, naja, das liegt an unserem Gesundheitssystem. Ja. Mal ehrlich sagen, wenn bei uns irgendjemand krank ist, wenn er irgendwo einen Husten hat oder irgendjemand mal gehört hat, der hustet, dann geht er selber schon zum Arzt. Hm. Macht sich darüber keine Gedanken. Weil er muss sich nicht, muss er erst nicht in die Spardose gucken, kann ich mir einen Arztbesuch leisten? Hm. In Amerika ist das alles nicht so wie du sagtest. Ne? Die Leute überlegen sich tausendmal, gehe ich zum Arzt und bezahle ich dafür was?
Ja.
Oder, naja, geht schon irgendwann vorbei wahrscheinlich. Es wird nicht so schlimm sein. Und ja. die ganzen Krankheiten werden dann halt natürlich auch die chronischen Krankheiten werden schon gar nicht mehr so entdeckt wie bei uns. Hm. Bei uns wissen die Leute, ob sie Gicht oder Diabetes und sonst was alles haben. In Amerika haben sie diese ganzen Vorerkrankungen, wissen das noch nicht mal, weil sie nicht mal so zum Arzt gehen. Hm. Ja, und dann ist natürlich, wenn dennoch sowas wie so ein Coronavirus noch dazu kommt, dann trifft es die noch mal härter.
Ja, fahren wir den Kreis zurück. Und das sind alles Maßnahmen, die natürlich ein Reisen in die USA auf lange Sicht schwierig machen. Und ich bleibe dabei, ich halte den 15.09. für sehr geschönt. Ich glaube, wir werden jetzt Ende des Jahres locker daraus sein, dass man in die USA reisen kann. Tendenziell länger, weil es von Seiten weder von der Regierung noch von irgendeiner Einflussseite in den USA überhaupt Bestrebungen gibt, daran zu arbeiten, dass es sich ändert.
Ja.
Die gibt es nicht, die sind auch gar nicht zu sehen. Dementsprechend wird dieser Zustand lange anhalten. Und es gibt ja jetzt sogar schon Studien, wo man gesagt hat, es ist gar nicht raus, ob wirklich die Reinfektion ausgeschlossen ist, weil man wohl Untersuchungsergebnisse hat, wo man sagt, die es gibt wohl eine Untersuchung, wo es heißt, die Antikörper bauen sich ab.
Ja, und relativ schnell. Das heißt, und selbst wenn
du so es
wie
hattest,
alle gesagt haben, wir kriegen jetzt schon einen Impfstoff, der in den Sternen steht, dann könnte es eigentlich insofern nur eine Schlussfolgerung sein, wir hätten einen Impfstoff,
der dich mehr schützt.
Aber der dich 30 Tage schützt und du müsstest jeden Monat dir eine Impfung abholen,
ja,
oder wie?
Da bin ich jetzt, also da würde ich mich jetzt fachlich, ja, das wäre Quatsch, war, aber da würde ich mich jetzt fachlich auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Tatsache ist eins, diese ganze Geschichte mit Corona hatte auf ganz viele Bereiche Einfluss. Wir haben jetzt festgestellt, aufs Reisen relativ besonders, auf die Gastronomie ganz sicher. Ja, leider gibt es von Seiten, wir haben in Deutschland, können wir wohl feststellen, genügend Maßnahmen eingeleitet, damit sich das bessert. Man sieht, man kann intern auch wieder verreisen. Das wird sich auch, glaube ich, über Europa wegziehen. Da wird man auch noch ein paar Sachen bessern und dann wird man in Europa wieder schön verreisen können.
Wobei innerhalb Deutschlands waren ja auch schon wieder nicht so schöne Berichte. Also heute Morgen gab es einen Bericht, dass auch schon wieder Nord- oder Ostsee einige Städte sich abgeriegelt haben, weil alle jetzt dahin stürmen und teilweise dann aber auch nicht so vernünftig sind, ne? Also
Leute, Anzahl von bleibt gibt's
vernünftig.
Immer. Ja, bleibt da vernünftig. Tragt eure blöden Masken, weil sie auch gar nichts einschränken. Ich finde es bei 30 Grad auch nicht schön, eine Maske zu tragen. Und ich bin auch froh, wenn ich sie auch draußen wieder abnehmen darf. Und ich finde es auch nicht immer angenehm. Aber meine Güte, also wir haben jetzt, anscheinend ist da so ein neues Werbemittel entstanden, dieses Aha, dieses Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske nennt man es ja jetzt. Man macht uns also schon klar, das wird uns noch sehr lange begleiten. Und meine Güte, mich stört mittlerweile die Maske nicht. Für mich hat sich's relativ automatisiert. Ich habe sie auch immer irgendwie in der Hosentasche.
Es gibt so viele Berufe, die tragen müssen. Also
ja.
So ein Chirurg hat ja einen Grund, dass der die. Dass
und der kriegt komischerweise seit Jahrzehnten Luft. Aber ja. Der hat noch nie darüber gesagt, ich kriege keine Luft, ich muss sie abnehmen. Das Ding ist, trag diesen Quatsch, macht mit und ich glaube, wir kommen da alle gut durch. Wir haben es bisher geschafft und wir werden diese Geschichte mit ein paar Einschränkungen ganz gut durchkriegen. Und in naher Zukunft werden wir auch innerhalb von Europa wieder Urlaub machen können und dann wird die Sache sich einigermaßen aufweichen.
Jo.
Schluss des Themas, würde ich sagen.
Jo.
Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, Corona und Sport, / Freizeit, wird unser nächstes Thema sein. Wir würden uns wie immer über Bewertungen freuen. iTunes-Bewertungen sind uns da mal sehr genehm. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Meinungen, dann gerne über Instagram, medienlos der Podcast, da sind wir zu finden. Ja, liked unsere Beiträge, guckt mal rein. Wir freuen uns da über euren Response. Ja, damit soll es das heute gewesen sein.
Dann wünsche ich euch noch schöne Restferien, wer jetzt Restferien hat.
Genau, alle Ferienbereiten, genießt eure Ferien. In Zeiten von Corona, ich sag's nochmal, falls Leute ein Trinkspiel draus gemacht haben, dann haben sie jetzt nochmal zum Schluss was zu trinken. Ja, genießt eure Ferien, genießt den Sommer, wie er ist und ja, viel Spaß dabei. Mit mir am Mikrofon war der wunderbare Marc Domagalla
und Markus Rosinski.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.